Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei der 34. Folge von Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt wieder André.
Moin.
Wir sind noch allein im Studio, aber gleich kommt der liebe Torben. Torben wird ein bisschen was über Tumormarker erzählen oder beziehungsweise uns in der Angelegenheit Tumormarker beraten.
Genau.
Und seine Meinung darstellen. André, vielleicht kannst du eben kurz sagen, warum wir diese Folge, ins Leben gerufen haben, weil das war ja eigentlich sehr viel dein Wunsch.
Ja, genau. Also ich habe ja in der Vergangenheit immer mal wieder Blutwerte gehabt, die Ärzte, aber auch mich dazu bewogen haben, immer wieder Nachfragen zu stellen. Ich habe selber viel geforscht. Meine Stagings wurden vorgezogen, nicht alle wegen Tumormarkern, aber zum Teil auch. So jetzt letztens der CEA-Wert, der dazu geführt hat, dass mein Staging wieder mal vorgezogen wird. Und ja, worauf gucke ich? So, wann wird ein Tumormarker kritisch für mich? Und man kennt viele Mythen oder liest viel. Manche gucken gar nicht drauf, andere gucken zu sehr drauf. Obwohl, gibt es einen wirklich zu sehr? Und naja, es geistern halt einfach viele Fragen rum. Und ich dachte mir, warum nicht mal Torben fragen, was denn seine Meinung ist? Weil ich glaube, es gibt ganz viel Meinung, aber lasst uns doch einfach gar nicht so viel vorwegnehmen und wir hören einfach mal rein.
Genau, wir hören rein, was ja Torben auch zum Beispiel davon hält, dass meine Onkologin gar keine Tumormarke abnimmt. Und am Ende, nach der, ich sag mal, diesem Einspieler mit Torben, unterhalten wir beide uns nochmal, was unser Fazit daraus ist, ob uns das jetzt geholfen hat oder nicht oder wie wir uns in der Zukunft irgendwie aufstellen wollen.
Ja, das hört sich gut an.
Also viel Spaß mit der Folge. Ich darf rechts neben mir den André begrüßen.
Moin.
Den habt ihr in letzter Zeit ja oft gehört. Wer seltener in letzter Zeit zu Gast war, aber hoffentlich in nächster Zeit wieder öfters da ist, der liebe Torben.
Hallo.
Herzlich willkommen, Torben. Ja, Torben, wir haben heute ein medizinisches Anliegen, deswegen bist du hier.
Genau.
Und vielleicht, André, vielleicht kannst du die Einleitung machen.
Ja, eigentlich wollen wir über Tumormarker sprechen. Und ich erzähle mal, woher diese Idee kam. Ich hatte initial meine Erstdiagnose im Dezember und bin dann über die Zeit in der Therapie einmal über den LDH-Wert gestolpert, über den Lipase-Wert, aber zu guter Letzt jetzt mit dem CEA-Wert an ein Problem gestoßen, dass das Staging vorgezogen wurde. Initial waren Werte irgendwie um die 90 aufgenommen und dann jetzt wurde der initiale Wert überschritten, aber ich bin in dieser ganzen Reise irgendwie immer mit Begriffen über unspezifische, spezifische Tumormarker, über diese verschiedenen unterschiedlichen Tumormarker gestolpert. Im Gespräch mit Nils, CA-Werte, unterschiedliche CA-Werte, CEA-Werte und da gibt es einfach so viel Mythen, will ich mal sagen, die aufgeklärt werden können oder einfach generell ist es einfach mal ein Anliegen von mir, wo ich gerne mal den Fachmann hören würde, der uns vielleicht mal erklärt, was sind denn überhaupt Tumormarker, wozu werden diese genommen und vielleicht gehen wir dann später mal genauer auf so einen CEA-Wert auch ein.
Das können wir gerne machen. Also ja, Nils, du hast mir ja geschrieben, ob wir eine Folge über dieses Thema machen können, fand ich gleich gut, weil Tumormarker sind ein, ich sag mal, zweischneidiges Schwert. Ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es viele Mythen. Ich werde mir heute große Mühe geben, damit aufzuräumen. Also gibt es viele Mythen auf Patientenseite, aber auch teilweise auf Ärzteseite. Und wir wollen das heute mal ein bisschen näher beleuchten. Worauf muss man achten? In welcher Situation können Tumormarker Sinn machen? Es gibt auch viele Situationen, da machen Tumormarker überhaupt keinen Sinn zu bestimmen. Genau, ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Um vielleicht den Einstieg zu kriegen, Tom, wann nimmst du eigentlich Tumormarker ab als Hausarzt und wie macht man das? Also ist das irgendeine bestimmte Prozedur oder hast du irgendwie einen Verdacht, wann kommst du überhaupt auf die Idee, Tumormarker auf die, ich brachte, auf den Zettel zu schreiben, dass das Labor dir die auswerten soll?
Ja, das ist eine gute Frage. Wann man Tumormarker abnimmt. Also erstmal für alle Leute, die jetzt gar nicht wissen, wie man das macht, das ist einfach eine Blutentnahme. Ne? Also man nimmt eine Blutprobe, schickt die ins Labor. Das Labor bestimmt diese Werte dann. Dann das Wichtige, das Entscheidende bei Tumormarkern ist, die richtig zu interpretieren. Ja? Also zum Beispiel, es gibt eigentlich keine Situation, wo ein Tumormarker Sinn macht in der Primärdiagnostik. Eine Einschränkung gibt es, da kann ich gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber ich sag mal, der optimale Fall ist der, ein Patient kommt zu mir, ich habe den Verdacht, er hat eine Tumorerkrankung, schicke den weiter zum Onkologen, zum Chirurgen, whatever. Ein Pathologe bestätigt mir diese Diagnose, also sagt, ich sehe unter dem Mikroskop Krebszellen, da lege ich mich eindeutig fest, das ist dieser Tumor. Ich weiß, bei diesem Tumor gibt es einen Tumormarker, das ist ja schon mal der nächste Punkt. Also nicht jeder Tumor produziert Tumormarker. Wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Beispiel beim hepatozellulären Karzinom, also Leberkrebs mit anderen Worten, produzieren nur 30% aller Tumoren überhaupt den Tumormarker AFP. Okay. So, das heißt 70% nicht. Da kann ich mir meinen Tumormarker klemmen. Mhm. Ne? Genau, also der Patient kommt jetzt zu mir, die Diagnose ist gestellt. Man nimmt vor der ersten Therapie den Tumormarker ab. Das passiert oft im Krankenhaus. Man begleitet den Patient dann ja über viele Monate oder Jahre. Und irgendwann, ich sage jetzt mal ein Jahr später, der Patient ist in der Nachsorge, kommt, ja, ich habe wieder Beschwerden, ich habe meinetwegen wieder Bauchschmerzen oder habe keinen Appetit, wie es damals war zu Beginn. Dann nehme ich den Tumormarker ab. Es ist ein Baustein in meiner Diagnostik. Dann nehme ich den Tumormarker ab. Und das will ich hier auch schon mal direkt ganz klar am Anfang sagen. Der Anstieg eines Tumormarkers ist als alleiniger Baustein niemals gleichzusetzen mit einem Rezidiv oder mit einem Tumor. In der Primärdiagnostik gar nicht. Also
ja, ohne Bildgebung zum Beispiel.
Ja, je nachdem, auf was für ein, über was für einen Tumor wir nachdenken. Ja. Also zum Beispiel.
Blutkrebs ist keine Bildgebung, ja.
Macht
ja.
man natürlich auch mal eine Bildgebung, ist klar, aber ist nicht so primär das Ding. Sondern ja, einfach so blind, sage ich mal. Das ist keine gute Medizin. Zu sagen, oh ja, ich weiß gar nicht, was der Patient hat. Mensch, der kommt hier mit irgendwelchen Beschwerden und ach, ich nehme jetzt mal den Tumormarker ab. Weil eigentlich bei so gut wie jedem Tumormarker gibt es auch Nicht-Tumorerkrankungen, die zu einer Erhöhung führen können.
Ja, also was ich ja schon eben im Vorgespräch sage, das ist dann ein nicht spezifischer Tumormarker. Das heißt, diese Erhöhung des Tumormarkers kann auch von anderen Krankheiten oder anderen Krankheitsbildern halt kommen. Genau. Ne?
Ja, das kann auch eine Leberzirrhose sein.
So,
ne?
Genau, ja.
Die
oder was anderes sein. Halt. Ne?
Ja. Genau, also es gibt noch andere Beispiele. Also sicherlich werden wir hier gleich auch noch ein bisschen mit Namen um uns werfen. Gerade CA19-9 oder so. Gallensteine, Rauchen, Bauchspeicheldrüsenentzündung, eigentlich so gut wie jede Entzündung. Ja. Das will ich auch nochmal klar sagen, bei jedem gesunden Menschen sind auch Tumormarker in ganz, ganz niedriger Dosierung im Blut nachweisbar. Ne? Also man darf sich das nicht so vorstellen, aber ich bin gesund, mein Tumormarker ist bei null. Ne, sondern das ist normal, dass man immer ein bisschen Tumormarker nachweisen kann.
Okay.
Da gibt es, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber gibt es immer ganz niedrige Grenzwerte.
Ja, okay. Das heißt aber im Grunde genommen, wenn wir mal bei meinem Beispiel bleiben, die Erstdiagnose, wie du schon gesagt hattest, die ist damals bei mir gelaufen. Kurz vor Therapiebeginn hat man im Grunde genommen diesen Wert einmal genommen und nimmt ihn seitdem auch nicht als einmaligen Faktor, um irgendwie was an der Therapie zu ändern. Das wurde mir auch immer klar gesagt, dass alleinig die bildgebenden Maßnahmen wirklich Einfluss nehmen können. Aber sie können halt, ja, vielleicht trifft es wirklich gut, wie du sagst, den kleinen Baustein, das kleine Rädchen sein im ganzen Konstrukt, dass man vielleicht gewisse Anpassungen macht. Und bei mir war es dann, dieses Staging vorzuziehen. Und jetzt hab ich schon ganz viele Einflussfaktoren irgendwie auf den CEA-Wert gehört. Trotzdem ist es für mich so irgendwie nicht greifbar, das Thema. Denn auf der einen Seite schauen die Ärzte und die Onkologen drauf. Und auf der anderen Seite haben wir im Grunde genommen irgendwie, ich sag mal ganz stumpf, einen nichtssagenden Wert, weil der von ganz vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren kommen kann.
Ja, oder auch ein Verzicht. Also wir sind ja immer André und ich praktisch beides Lungenkrebspatienten, beide in Behandlung. Und bei mir ist es so, dass meine Onkologin komplett darauf verzichtet, weil sie sagt, dass er für sie nicht aussagekräftig
ist. Finde ich gut.
Und mich nur verwirren würde.
Finde ich richtig. Ja. Finde ich super von deiner Onkologin.
Also ja, deswegen diskutieren wir auch immer. Mhm. Deswegen bist du heute auch zu Gast, weil ja, es ist halt...
Es sind zwei verschiedene Ansätze. Ja. Und bei mir natürlich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, irgendwo ist man im selben Boot. Bei mir ist, mir wurde mal gesagt, dass ich in der Zweitgenerationsmedikation stecke und es ein neues Medikament dann auch noch gebe, was eine sehr gute Alternative wäre und dass man nichts verpassen will, um im Grunde genommen vielleicht eine Therapieumstellung vorzunehmen, wenn es denn nötig wäre. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo man vielleicht mal über diese Einflussfaktoren vielleicht ein bisschen sprechen kann.
Für dich war es ja jetzt auch erst sehr positiv, weil André hat jetzt natürlich dadurch CT, MRT und Liquid Biopsy bekommen, ne? Mhm. Durch den Anstieg. Also das ist zum Beispiel für dich dann wieder gut, dass die Ärzte da dann reagieren, ne? Und sagen, steigt an.
Mhm, ja.
Und da schlussfolgern die dann noch nichts, also keine Behandlung draus, aber nochmal eine genauere Diagnose dann praktisch. Ne?
Okay, ihr habt jetzt beide ein bisschen was gesagt, würde ich gerne mal kurz einhaken. Ja. Du hast eben relativ am Anfang gesagt, die Bildgebung, also man muss immer die Gesamtheit sehen. Also es gibt nie diesen einen, wer diese eine Bildgebung, die sagt, okay, ich ändere hier jetzt die Therapie, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Man muss immer alle Befunde, die man hat, in ihrer Gesamtheit interpretieren, ja. Das ist schon mal Punkt 1. Und dazu gehört halt auch der Tumormarker. Was das Problem oft ist, dass der von gerade Patienten in eurer Situation als viel zu absolut gesehen wird. Also, ja, wir haben uns eben jetzt schon mal ein bisschen unterhalten. Man merkt, du machst ja halt einen Kopf, da ist völlig verständlich aus Patientensicht. Aber aus Arztsicht, sage ich, der Tumormarker hat nicht diesen Stellenwert, der den Patienten dem immer einräumen. Mhm. Ja, das ist einfach so. Zum Beispiel, da mache ich mir als Arzt viel mehr einen Kopf, wenn der Tumormarker nicht ansteigt und ich schicke den Patienten zum CT, normales Staging, und der sagt, ja, der Radiologe mir, da ist irgendwie eine neu aufgetretene Veränderung in der Leber. Da denke ich eher, ach du Scheiße, als wenn der Tumormarker ansteigt. Nur um das mal so gleichzusetzen. Also das liegt sicherlich auch daran, und beziehungsweise du hast eben gesagt, deine Onkologin macht den Tumormarker nicht.
Genau.
Ich finde es sehr gut. Das liegt auch daran, man muss immer gucken, was für eine Tumorerkrankung hat der Patient. Ja, es gibt halt Tumorerkrankungen, da funktionieren Tumormarker unter Umständen gut. Das Bronchialkarzinom insgesamt ist eine Tumorerkrankung, wo Tumormarker nicht gut funktionieren. Okay. Also ich bin kein Lungenonkologe, ja. Aber natürlich in meiner medizinischen Vita sind mir halt auch viele Patienten mit Bronchialkarzinomen über den Weg gelaufen. Und da muss ich sagen, es ist kein guter Marker. Ja? Mhm. Zum Beispiel, da ist die Bildgebung, gerade bei der Lunge, CT, super. Ne? Heutzutage gibt es CTs, PET-CT sowieso. Mhm. Da siehst du Tumoren, die hast du vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hast du die nicht gesehen in der Bildgebung.
Das heißt aber auch, dass du, ich habe den inneren Wunsch irgendwann mal beschrieben, dass ich so eine Art Tracking aufbauen will, um meinen Körper zu verstehen, den Tumormarker in meinem Körper eine Historie zu geben und aus dieser Historie zu lernen und eine Range zu bilden. Ist das ein Wunsch, der eigentlich, irrelevant ist?
Weil ich kann diesen Wunsch als Mensch total gut nachvollziehen, ne? Dass man natürlich gerade in den Situationen, in denen ihr euch befindet, seinen Körper verstehen möchte. Es ist ja letztlich auch, du stellst dir ja die Frage irgendwo, warum ich? Ne? Wieso, was ist mit meinem Körper nicht richtig? Warum bin ich betroffen? So, ne? Verstehst du? Da läuft es ja im Grunde drauf hinaus. Ne? Aber da sage ich ganz klar, ist der Tumormarker eigentlich nicht der richtige Wert.
Ja,
ne? Okay. Guck, das kann ich nur jedem sagen, also egal welche Krankheit man hat, guck da drauf, wie geht's mir? Habe ich Appetit? Wie ist mein Gewicht? Schlafe ich gut? Bin ich leistungsfähig? Das sind für mich, natürlich kann man das in Studien nicht so leicht belegen, aber das sind auch Parameter, die halt super wichtig sind. Ne? Wenn ein Patient zu mir ankommt, wo ich weiß, der hat jetzt, ich sage also einmal mal, keine Ahnung, Magenkrebs, ja, so, und der sagt, oh, mir geht's super, ich kann wieder voll arbeiten, ich kann essen, trinken, aber ich habe jetzt irgendwie in 2 Monaten 12 Kilo Gewicht verloren und ich nehme einen Tumormarker ab und der Tumormarker ist normal, dann mache ich mir trotzdem Gedanken, was mit dem los ist. Dann gucke ich weiter, dann sage ich nicht als Arzt, euer Tumormarker ist in Ordnung, dann mache ich ja nichts.
Aber mal andersrum wäre es dann vielleicht gar nicht so relevant.
Genau, genau. So, und also, was ich will es nochmal sagen, Tumormarker sind ein Baustein. Und die sind nicht mehr wert oder weniger wert als eine Bildgebung, als eher eine Biopsie. Gut, das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, ne? Und das ist zum Teil auch in Studien belegt, ja. Also ein sehr schönes Beispiel möchte ich mal kurz an dieser Stelle einwerfen, ist da der PSA-Wert. Also PSA-Wert für die Leute, die es nicht wissen, prostataspezifisches Antigen. Das ist ein insofern spezifischer Tumormarker. Ja, Tumormarker, ich mache hier gerade Gänsefüßchen, warum erkläre ich gleich. Also ein Stoff, der von Prostatazellen gebildet werden. Vielleicht diejenigen, die es nicht wissen, das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor beim Mann. Mit steigendem Alter nimmt auch die Anzahl der Erkrankungen zu. Deswegen gibt es halt auch viele Ärzte, die sagen, ja, wir machen hier regelmäßig ab einem bestimmten Alter einen PSA-Wert. Gibt es auch Empfehlungen. Aber es gibt halt Studien, die haben gezeigt, dass wenn man den als Screening-Parameter einsetzt, dann kommt es zu sehr viel Überdiagnostik und Übertherapie. Mhm. Ja, also ich kann mich mal schlecht an Zahlen erinnern, aber ich meine, man muss 13 Männer Prostatabiopsien, und eine Prostatabiopsie ist, das ist kein Ponyreiten, um einen relevanten Tumor zu diagnostizieren. Wie gesagt, ich will mich bei den Zahlen jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, aber irgendwo so in der Range liegt das. So, das heißt also, ich habe 12 Leute in Anführungsstrichen umsonst biopsiert. So, was mache ich, wenn bei 12, von einem diesen 12, der kriegt eine Blutung, der kriegt eine Infektion und stirbt mir da dran? So, was hat mir da der Tumormarker geholfen? Gar nichts. Nee. Deswegen gibt es zum Beispiel die Empfehlung, dass man den Patienten vorher über Vor- und Nachteile aufklärt bei Tumormarkern. Ja, das ist von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, gibt es da diese Empfehlung. Genau, und wenn der Patient dann sagt, ja, ich möchte es trotzdem, dass man das dann macht. Ein Punkt, ich habe ja eben gesagt, das PSA wird von Prostatazellen gebildet, also sprich auch von Tumorzellen in der Prostata, ja. Aber auch da gibt es Einflussfaktoren, die dafür sorgen können, dass der PSA-Wert im Blut falsch positiv ist. Zum Beispiel darf ich als Arzt den Patienten vorher nicht digital rektal untersuchen. Also das macht man halt auch, dass man die Prostata eben durchs Rektum tastet, ja, ist die vergrößert. Wenn ich das mache, dann stimuliere ich die Prostata mechanisch und dann ist der PSA-Wert unter Umständen im Blut erhöht. Ja,
genau, wie Geschlechtsverkehr und Radrennfahrer.
Ganz genau.
Genau das Gleiche. Ne?
Fahrradfahrer. Ja. Ne? So, oder ist ganz simpel, viel häufiger als ein Prostatakarzinom, kommt bei Männern im höheren Lebensalter eine benigne Prostatahyperplasie vor. Ja, also eine gutartige Vergrößerung der Prostata. Mhm. Die kannst du auch zum Anstieg des PSA-Werts kommen. So, was sagt mir da der Tumormarker PSA? Gar nichts.
Und auf jeden Fall nicht ein Wert, ne? Bei PSA würde ich tatsächlich erstmal viele Werte nehmen oder erneut abnehmen, bevor ich irgendwie weitergehe. Ne?
Schön, dass du das gesagt hast, hätte ich jetzt auch noch gesagt. Da gibt es auch Empfehlungen, ab welcher Höhe man in welchen Zeitabständen den PSA-Wert kontrollieren sollte. Mhm. Also man macht letztlich Wait and See. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch wiederum wissen, das jetzt bitte auch nicht absolut nehmen, aber Prostatakarzinome sind eher nicht aggressive Tumoren. Es gibt welche, die sind sehr aggressiv, also für meine ärztlichen Kollegen, dass die nicht denken, was erzählt der hier für einen Quatsch. Aber grundsätzlich kann man das da machen. Aber es gibt halt zum Beispiel, gibt es Tumorerkrankungen, ja, bestimmte Bronchialkarzinome, Pankreaskarzinome, die sind so aggressiv, da kann ich nicht sagen, ja, ich kontrolliere den Tumormarker hier im halben Jahr. Wenn ich da nichts mache, dann gibt es den Patienten nicht mehr. Ja. So, das geht bei diesen Erkrankungen nicht. Ne? Was auch wiederum sein kann, was ein anderes Beispiel ist, ja, ich hatte eingangs schon vom AFP gesprochen. AFP ist ein Tumormarker für Leberkrebs. Okay. Ist genauso, kann auch genauso bei einem Hodenkarzinom erhöht sein. Ah. Ja, so, das heißt, wenn ich jetzt einem Patienten das AFP abnehme, das ist erhöht, ich untersuche die Leber hoch und runter, dann muss ich mir auch mal die Hoden angucken.
Weiter tiefer gucken, ja.
So, ich habe tatsächlich in meiner medizinischen Laufbahn diesen Fall erlebt. Da war ein Patient, der ich war das AFP erhöht und der war auch ein Kandidat für ein hepatozelluläres Karzinom. Im Endeffekt hat er einen Hodentumor gehabt. So.
Er war ein Kandidat, weil Alkohol.
Genau, der hat getrunken.
Ja.
Ja. Und dadurch eine Leberzirrhose entwickelt und das ist halt der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms. Mhm. Anderes Beispiel, auch AFP. AFP heißt eigentlich Alpha-Fetoprotein. Das ist ein Stoff, der physiologisch, also natürlich vorkommt oder der von Embryonen produziert wird, sprich wenn eine Frau schwanger ist.
Ja.
Ne? Also wenn man jetzt, gibt es relativ häufig, ne, dass Frauen von Geburt an Hepatitis B haben, zum Beispiel, wenn die, sind in Deutschland nicht so häufig, aber gibt halt Länder auf dieser Welt, die haben eine sehr hohe Prävalenz, ja, wenn man da zum Beispiel nach Südostasien oder nach Afrika guckt.
Was ist Prävalenz, Torben?
Häufigkeit.
Ah,
ne?
Okay.
So, genau.
Ja, gut, dass du
gut, dass du nachgefragt hast.
Ja,
nein, also eine, wo es relativ häufig vorkommt, dass Menschen mit Hepatitis B geboren werden, natürlich auch Frauen, so, die haben das ihr ganzes Leben. Hier muss man immer schön monitoren, ne? Wie sind die Leberwerte, ja, muss man mal Ultraschall von der Leber machen und dann gibt es halt auch Ärzte, die machen dann AFP oder kann ja sein, dass sie dann eine neu aufgetretene Veränderung im Ultraschall in der Leber haben, dann mal AFP sehen, oh Mist, AFP ist hier hochgegangen, so die Frau ist meinetwegen 28 Jahre alt und weiß noch gar nicht, dass sie schwanger ist und deswegen ist das AFP hoch, ne? Sind auch Fälle beschrieben. Also ich glaube, ich konnte schon ganz gut darstellen, dass oder diesen Mythos, der Tumormarker ist
Mein Wert
halt,
reicht nicht. Das war so die Überschrift. Ne?
Die Gesamtheit aller, man muss die Gesamtheit aller Befunde sehen. Ne? So, und
vielleicht kann man da mal die ersten Learnings zusammentragen, würde ich vielleicht sogar sagen. Also man muss tatsächlich auf den jeweiligen Tumormarker je nach Krebsentität auch schauen, welche Aussagekraft er hat.
Genau.
Du hast eine sehr klare Meinung dazu, die mich auch nochmal zum Nachdenken bringt, weil ich es gut finde, obwohl ich selber auch immer von den Ärzten schon aufgeklärt wurde, dass es immer schwanken kann und dass es sehr unterschiedliche Gründe geben kann für einen Anstieg. Und nichtsdestotrotz mein innerer Wunsch nach diesem, aber das ist vielleicht durch die Krankheit bedingt, dass ich das tracken will. Das zweite Learning würde ich tatsächlich sagen, man muss sich, man muss aus dem Bild als Patient einmal heraussteigen und sich bewusst machen, welche Einflussfaktoren überhaupt auf diesen jeweiligen Tumormarker einwirken können. Und nicht alles ist auf einen klaren Anstieg vom Krebs, auf einen Progress oder sonst was irgendwie zurückzuführen. Und das Dritte?
Ja, als Drittes würde ich sagen, dass man das Ganze nochmal zusammenfassen könnte und sagen könnte, dass den Wert abzunehmen für eine, ich sag mal, umfassende Diagnostik ist ja nicht schlimm. Aber was du ja eigentlich auf den Punkt bringen wolltest, Torben, war ja, den allein zu nehmen und daraus irgendwas sofort abzuleiten. Das ist halt die Gefahr.
Also man muss, genau, man muss es halt an der richtigen Stelle machen. Und Tumormarker sind für mich nie die erste Wahl, also in der Primärdiagnostik, habe ich ja eben gesagt, mit dem Beispiel, Patient kommt, der hat Bauchschmerzen, ich nehme jetzt hier mal einen Tumormarker ab. Nee.
Blutwerte, Bildgebung, ja.
Genau, erstmal Standardblutwerte, was weiß ich, Leberwerte, meinetwegen Lipase abnehmen, ob da was an der Bauchspeicheldrüse ist, Entzündungswerte, so, aber da ist nie ein Tumormarker mit dabei. Also man sieht ja auch daran letztlich, abgesehen vom PSA-Wert, den man eben auch sehr differenziert betrachten muss, gibt es meines Wissens nach keine Früherkennung, wo ein Tumormarker abgenommen wird, bei keiner Tumorerkrankung. Also, um das mal gut klar darzustellen, Darmkrebsfrüherkennung, wird eine Darmspiegelung gemacht. Könnte man ja auch sagen, im Rahmen dessen wird einmal CEA und CA19-9 bestimmt. Das sind auch typische, gerade CEA ist ein typischer Marker für ein kolorektales Karzinom. Nein, da zahlt die Krankenkasse auch gar nicht. So, Bronchialtumore, da hat sich jetzt gerade was geändert mit Screening und so, ne? Aber da ist auch nicht enthalten, dass man da NSE abnimmt oder so, weil da kommt halt der Punkt dazu, will ich nochmal auf das Beispiel aus der ersten Folge mit Auto, Fahrrad und so dazukommen oder darauf zurückkommen. Da gibt es halt so viele verschiedene Lungenkrebsarten, die meisten produzieren gar keine Tumormarker. Daran sieht man halt auch, dass das hat nicht so einen hohen Stellenwert in der Medizin. ne? wie es den Patienten immer beigemessen wird.
Nee, und gerade wo du sagtest mit dem Screening, da sind ja auch nur welche eingeschlossen, die irgendwie so und so viele Jahre Zigarettenpackungen hinter uns, ja, hinter sich haben. André und ich als Nichtraucher wären ja gar nicht in diesem Fall da reingekommen. Ne? Bei uns wäre ohne die Bildgebung, ohne das CT, niemand auf ein Bronchial- oder Adenokarzinom gekommen. Ne?
Klar, also, ihr seid halt auch nicht die typischen Patienten, muss genau, man halt auch
sagen.
Du
sagst ja immer nett Kolibri zu mir.
Genau. ja, also das ist mir eigentlich die wichtige Message heute, gerade für die Patienten, die hier zuhören, gerade die vielleicht eine neue Diagnose haben oder die jetzt irgendwie im Staging sind und der Tumormarker ist erhöht. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn der Tumormarker ansteigt, wirklich nicht. Ja. Ein Baustein.
So, ich finde es positiv tatsächlich, dass, also um diese positive Seite zu beleuchten, dass in meinem Fall jetzt die Ärzte das als diesen Baustein nehmen, um zumindest genauer hinzuschauen, aber nicht mehr als das. Also das bestärkt mich irgendwie darin. Und auf der anderen Seite merke ich, dass der Fokus von mir selber weg von diesem Tumormarker muss. Er ist jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass das Staging jetzt vorgezogen wurde, darauf gerückt. Aber ich merke, dass ich da selber vielleicht ein bisschen entspannter mit
umgehe. Gut, aber vielleicht ist ja aus dieser Folge das Ergebnis, dass du mit dem Tumormarker entspannter umgehst. Genau das wollte ich gerade sagen. Also genau. dass man sagt, okay, wenn der Tumormarker hoch ist, aber das Bild sagt noch nichts aus, dann hat das noch keine Therapie. Änderung irgendwie, ja, sofort. Ja. Vielleicht eine höhere Kontrolle, ja, aber halt keine Therapieänderung. Ne?
Gibt es denn aus deiner Sicht überhaupt einen Tumormarker, egal für welche Krebsentität, wo du sagen würdest, da gehen bei dir die Alarmglocken los?
Klar, aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ne? Mhm. Also ich zum Beispiel habe eine Patientin, die hat schon seit mehreren Jahren Brustkrebs, ist operiert worden, hat Chemo bekommen, Bestrahlung bekommen, wieder Rezidiv gehabt, noch ein Rezidiv gehabt, ist seit Ewigkeiten beim gleichen Onkologen in Behandlung. Der geht es klinisch, wie man sagt, gut. Ja, die hat keine Beschwerden in dem Sinne. Also ich habe das jetzt echt abgekürzt, ein sehr komplizierter Verlauf. Dann hat die Knochenmetastasen im Becken gehabt und Knochenmetastasen sind halt auch immer nochmal so ein Faktor. Auf jeden Fall, bei der ist der Tumormarker jetzt auch hochgegangen, hat der Onkologe lange kontrolliert. Und in dieser, man muss halt die Historie betrachten und aufgrund des Tumormarkers, oder das ein Grund, hat der gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal eine neue Therapie. Da ist das okay. Ja, das ist, man weiß seit Jahren auch, wie der Tumor sich verhält. Weißt, was du meinst, ne?
Aber irgendwas ändert sich jetzt und
genau,
man will vorgreifen.
Genau. Aber das mache ich nicht am Anfang, wenn das gerade losgeht, irgendwie mit Therapie. Die Leute denken immer, Tumormarker ist so ein bisschen wie so eine Streubombe, kann ich immer einsetzen. Nee, das ist ein Scharfschütze. Ich muss genau die richtige Situation haben, wo ich ihn einsetzen kann. Dann sind Tumormarker richtig gut. Ja, aber diese Situationen sind nicht so häufig, wie man denkt.
Mhm. Mit Knochenmetastasen habe ich genau gesehen, wie es neben mir gezuckt hat.
Tatsächlich.
Nein, also, Knochenmetastasen beim Mammakarzinom.
Oder hat, genau. Aber ich habe genau gesehen, wie er eben dachte, da kommen jetzt noch Infos zu Knochenmetastasen.
Ach so,
aber du warst
ja,
auf Brustkrebs.
Achso, bei Brust, ja, es ist halt manchmal gerade im Becken auch in der Bildgebung nicht so leicht, die zu erkennen. Deswegen. Ne? Ja. Also,
hatte ich gerade hinter mir. Ich habe nach dem CT noch ein MRT machen müssen, weil sie gedacht haben, da wäre was. Und da habe ich gelernt auch, dass MRT nochmal dann besser ist als CT bei dieser.
Ja. Ich verwende nicht das Wort besser. Das kann man nicht sagen.
Die das noch brauchten, um die.
Es ist ein Baustein mehr, ne? Genau. Also CT ist zum Beispiel in der Knochenbildgebung eigentlich super, aber hat auch irgendwo seine Grenzen. Ne? Und dann muss ich mir halt überlegen, wo hole ich mir meine Infos her.
Ja, ob vielleicht noch was im Gewebe ist, ne? Das genau. Nochmal MRT hinterher.
Genau. Sehe ich da irgendwie was da drauf hindeuten könnte oder.
In Entstehung ist.
Ja. Genau. Es sind alles Bausteine, ja? Mhm. So, und desto mehr Bausteine oder Puzzlestücke, ich sage ja sonst immer gerne Puzzlestücke, ich habe, desto klarer wird mein Bild. Ne? So muss man sich das
vorstellen. Ist ja auch völlig richtig. Also ich finde, so wie du das angehst, ist es ja auch, richtig. Es gibt ja aber genug Ärzte, und das haben wir bei dir auch schon oft diskutiert, die sich eigentlich gar nicht diese Puzzlestücke suchen. Ja. Ne? Und das ist halt das Problem, Torben. Und da müssen sich die Leute die richtigen Ärzte suchen, um ja die diese Puzzlestücke genauso dann irgendwie zusammentragen. Und nicht sagen, wir nehmen nur den Marker, wir brauchen kein CT, Ne? Also das wäre ja fatal.
Genau, und dann aber auch dann die richtige Einordnung bekommen. Das ist wirklich, bleiben wir dabei, nur ein Puzzlestein oder Puzzlestück, ein Baustein oder ein Puzzlestück ist.
Mhm. Ja. Ja. Das ist schön, wenn die Patientinnen und Patienten, die jetzt hier heute zuhören, wenn die das als Message mitnehmen können. Also,
ja.
Das würde ich
auch. Ich glaube, das war auch eigentlich alles, was wir so erfahren wollten, oder?
Oder ja, also für mich ist es ein Learning auf jeden Fall. Das ist eine sehr klare Meinung jetzt von Torben, über die ich aber sehr dankbar bin, weil ich das ja auch von dir schon gehört habe, Nils, dass da Onkologen sitzen, die es gar nicht verfolgen. Bei mir wurde das auch gesagt, dass wir nie eine therapieentscheidende, therapieändernde Entscheidung treffen, nur aufgrund von Tumormarkern, aber im Grunde genommen so als Baustein zusätzlich nehmen. Dieser Baustein hat mich jetzt tatsächlich so ein bisschen ins Wanken bringen lassen, dadurch, dass es halt zu einer Therapie in Änderung nicht, aber zu einem Staging-Vorzug geführt hat. Und das macht natürlich sehr viel mit einem. Und deshalb sind sehr viele Fragen in mir aufgekommen, aber diese Einordnung zu bekommen und ich hoffe auch viele andere jetzt irgendwie, die das hören, die vielleicht, wenn sie mal solche erhöhten Werte haben, wo ein CEA-Wert oder andere Tumormarker dann nur eine Richtung kennen, Rücksprache mit ihren jeweiligen Ärzten halten, sich das nochmal einordnen lassen und was du gesagt hast, was mich vor zum Grinsen gebracht hat, auf sich selber hören. Denn mir ging es abseits von den normalen Beschwerden, die ich natürlich in so einem palliativen Stadium habe, grundsätzlich aktuell ganz gut, würde ich sogar sagen. Und deshalb hat mich dieser erhöhte Wert und das Vorziehen des Stagings vollkommen aus der Ruhe bringen lassen. Und
eigentlich war das der einzige. Ja. Das Einzige ist das Negative, weil eigentlich die haben ja, Andres Ärzte haben ja gar nicht übertrieben. Die haben wir den Wert genommen, haben dann CT eingeleitet und alles gut. Das Einzige, wodurch die Hektik entstanden ist, ist unsere Angst, dass irgendwas wächst.
Ja.
Und wir warten auf diese Untersuchung. Das ist ja das Einzige, was uns dann kaputt macht.
Und wenn man dann einen Wert an die Hand bekommt, der nur eine Richtung kennt, der Tumormarker heißt, vielleicht ist dann tatsächlich das Wort, verspricht mehr, als es vielleicht dann wirklich beinhaltet, ja, dann muss man das doch irgendwie einordnen für sich. Und das hat mir heute geholfen. Und ja.
Ja, danke. Schön. Das freut mich. Ja, wie du schon sagst, ich habe zu Tumormarkern eine klare Meinung, liegt einfach daran, da wo ich das mal gelernt habe, ist es so gehandhabt worden, da weiß ich, dass ist eine gute Klinik gewesen, genau, und wo es viel Expertise gab, was Tumorerkrankungen angeht, gerade im Magen-Darm-Trakt, habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich da mal eine Zeit lang gearbeitet habe. Ja, und ich bin immer gut mit dieser Einstellung gefahren, ja, deine Onkologin scheint das ähnlich zu handhaben. Wie gesagt, es gibt auch Ärzte, die sehen das anders, ne. Man muss es immer individuell sehen. Ne? Habe ich ja eben auch gesagt, es gibt Situationen, da mache ich gerne Tumormarker, ja. Aber ich muss mir halt, es muss einen Benefit haben, sagt man in meiner Medizin. Ne? So, man kann theoretisch auch bei jedem Patienten jedes Jahr ein MRT von Kopf bis Fuß machen, ja. Hat das einen Benefit? Nein, hat's nicht. Ne? Also, das ist halt total Überdiagnostik und daraus folgt dann Übertherapie und das ist auch nicht richtig.
Die Patienten würden bei Zeiten was anderes da sagen.
Ja,
aber
natürlich.
Das ist genau dann der das Konflikt.
Der Mittelweg ist, muss so gefunden werden, denke ich. Und,
ja, also ich finde es auch immer. Oder ich kann es ja auch verstehen, menschlich, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie stimmt was nicht mit mir. Ich möchte, dass einmal alles im Blut abgenommen wird. Und da sage ich, nein, so macht man keine Medizin. Ich hatte früher einen Kollegen im Krankenhaus, der hat immer gesagt, wer viel misst, misst viel Mist. Mhm. Und das ist auch so. Ne? Also man darf halt, das ist gerade irgendwie bei Blutwerten so, dass die von vielen Patienten immer als absolut gesehen werden und das ist halt, in den seltensten Fällen ist es so, ne? Ja. Anderes Beispiel, ich habe jetzt im Moment eine junge Patientin, ist neu bei mir, da haben wir das erste Mal Blut abgenommen, die hatte auch einen Blutwert richtig stark erhöht, wo man schon sagt, okay, alles klar, da müssen wir jetzt mal gucken, was hier los ist. habe ich sie halt gefragt, ich sage, wie geht's Ihnen, haben Sie dies, haben Sie das? Und, nö, mir geht's alles super, alles gut. Okay, wir machen nochmal eine Kontrolle, in 2 Wochen haben wir nochmal eine Kontrolle gemacht, Wert ist immer noch so hoch. Jetzt geht's Ihnen immer noch gut? Ja, mir geht's immer noch gut, alles bestens, ne, noch ein bisschen andere Untersuchungen gemacht. Nochmal eine Woche gewartet, nochmal den Wert kontrolliert, ja, Wert immer noch so hoch, sondern dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt muss mal ein Spezialist gucken, was da los ist, ne? Also was ich damit sagen will, man darf sich auch nicht gleich verrückt machen, ne? Also ich weiß jetzt noch nicht genau, ob die was hat oder was die hat, aber man muss, da muss man als Arzt auch ein bisschen standhaft sein und darf nicht immer gleich sagen, ne, ich Hashtag oh Gott, Arzt, sage ich nur. Ne? So funktioniert das halt nicht. Ja. Ne?
Da ist die klare Linie tatsächlich auch für den Patienten hilfreich.
Ja, das,
wenn man es ihm erklärt.
Genau, man muss es erklären und ich merke das ja auch selber, das beruhigt die Patienten, denn wenn ich sage, ja, wir können auch dies machen, wir machen das, wir machen das so und so. Natürlich, man kennt sich ja nicht aus als Patient, wenn man da neu ist, ne? So, man muss den Leuten einfach eine klare Linie an die Hand geben. So, es ist wichtig, dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Was gibt's Neues in der Medizin? Ja, was sagen die Leitlinien? Ne? Situation individuell betrachtet, man braucht einfach Erfahrung. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass man das von heute auf morgen kann, sondern man muss es halt lernen. Und das kann man halt nur im Umgang mit Patienten. Ja, wenn man das in einer hohen Stückzahl macht mit Menschen. Es gibt auch genauso Erkrankungen, wo ich sage, habe ich in meinem Leben 2-3 Mal nur gesehen, fasse ich nicht an, aber ich kenne halt jemanden, der sich damit gut auskennt. Ja, genau. Dann gehen Sie mal da und dahin. Ja? Mhm. Habe ich zum Beispiel auch eine Patientin gehabt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die habe ich nach Würzburg geschickt, die ist in Würzburg operiert worden. Ne? Also mal so gut 600 Kilometer von uns weg. Und weil da ist halt ein Zentrum, die machen quasi den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Und das finde ich dann halt auch richtig.
Ja, das ist auch richtig. Also wie gesagt,
Du hast diese Meinung auch.
Ja, genau. Ja, ein gutes Schlagwort ist, den Leuten was an die Hand zu geben. Ich hoffe, das haben wir mit dieser Folge erreicht. Ich glaube, wir wollen das auch nicht zu zerreden, denn lasst uns lieber eine 2. Folge machen oder noch andere Themen suchen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, bei uns war es jetzt Tumormarker, weil das von André seiner Erfahrung in der Diagnostik halt absolut. Jetzt gerade so kam.
Genau.
Und dann streuen wir mal ab so, ich sag mal, ab und zu mal so kleine Fachfolgen wieder rein, wo man solche Themen dann auch kurz mit dir beleuchtet.
Überhaupt kein Problem. Also wenn es da jetzt noch Fragen zu einzelnen Tumormarkern gibt, also es gibt unendlich viele Tumormarker, ja. Ein paar haben wir hier schon genannt, eben in dieser Folge, aber es gibt noch viel, viel mehr. Mail schreiben, irgendwie DM bei Insta oder so. Und ansonsten mit dem Onkologen, Hausarzt besprechen, aber ich betone es nochmal, man muss Tumormarker immer sehr differenziert sehen.
Ja, und ich glaube, das ist die Message von heute. Ja.
Genau, Amen.
Amen. Schön.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Tom, vielen Dank, André.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne, gerne.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Ja, André, das war also, Torben seine deutlichen Worte, würde ich sagen, zum Thema Tumormarker.
Klare Meinung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine klare Meinung. Als Fazit für mich würde ich sagen, ich würde jetzt bei meiner Onkologin nicht vorsprechen, um noch zusätzlich Tumormarker abnehmen zu lassen. Ich finde es aber auch nicht falsch, wenn ein Arzt die nimmt, weil es einfach, finde ich, noch ein zusätzliches Diagnosewerkzeug ist. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen. Mhm. Auch wenn ich glaube, das war ja auch Torbens Aussage. Es ist ein Diagnosewerkzeug, aber es sollte nicht der alleinige Faktor sein.
Es ist ein Puzzlestück.
Ja, genau, es ist ein Puzzlestück. Ja, wenn der Tumormarker hoch ist, aber nichts wächst, wie ja eigentlich bei dir, wenn wir es auflösen dürfen, ne?
Ja, genau.
Das ist eigentlich bei dir der Fall.
Ja.
Dann macht man ja auch erstmal nichts, außer man sagt, ja, es wirkt, nichts wächst. Und ein Alarm ist ausgelöst worden, ja, aber halt nicht der entscheidende Alarm, ne?
Nee, genau. Ich würde für mich mein Fazit so ziehen, dass ich selber jetzt auch mal eine klare Meinung gehört habe, die gegensätzlich ist, nicht gegensätzlich, aber schon klar anders ist. Und ich würde vielleicht für mich selber einordnen, ich renne nicht mehr selber los und fordere diese Tumormarker regelmäßig bei Blutuntersuchungen ein.
Allerdings, wenn man das im Rahmen eines regelmäßigen Trackings, Staging-Untersuchungen, vorher muss man ja auch immer nochmal Blutuntersuchungen nehmen, und wenn man da mal grundsätzlich auf diese Werte nochmal schaut, also ich sag mal quartalsweise, und dann vielleicht so die Initialwerte anschaut und sich daran orientiert, und da kann man dann schon vielleicht einen Schluss draus ziehen, wie jetzt bei mir, dass man das Staging vorgezogen hat. Und wenn man vor allen Dingen noch Therapieoption offen hat, dann vielleicht wirklich alles versucht, um nichts zu verpassen. So, also ja.
Ja, aber auf jeden Fall nicht, was du ja auch gemacht hast, auf Grundlage des Tumormarkers dir schon, dass dir der Therapiewechsel schon vorschwebt.
Ja, genau.
Also du denkst, Tumormarker sind hoch und jetzt müssen wir das Medikament ändern. Jetzt kam bei deiner Untersuchung raus, es ist alles schick.
Ja, es ist sogar rückläufig.
Ja.
Von daher ist es eigentlich tatsächlich ja, ein zweiseitiges oder ein gegenläufiges Produkt gewesen. Also letztendlich ist alles super in der Bildgebung. Also rückläufig.
Besser sogar, genau.
Besser sogar. Allerdings, der Tumormarker ist in die falsche Richtung gegangen. So, jetzt haben wir noch die Kreatinkinase, ein Blutwert, der hochgeht. Das hat vielleicht eher noch eine Frage bezüglich der Verträglichkeit des Medikaments. Aber konkret jetzt unsere Folge auf den Tumormarker bezogen, das hat mich schon alles so ein bisschen davon abrücken lassen, selber dieses Tracking zu wollen. Und da hat Torbens Einschätzung schon geholfen, würde ich
also
sagen.
Also eher beruhigt, das, ja, was eigentlich sollte, ne?
Ja, oder? Genau. Also ich finde es nicht falsch, dass man drauf schaut und dass man das als Instrument, als ein Puzzleteil, wie Torben das auch gesagt hat, nutzt. Aber man sollte nicht nur drauf schauen. Und ich persönlich hab schon so ein bisschen den Weg jetzt gehabt, dass ich immer und immer wieder drauf schauen wollte und sehr nervös wurde. So, aber dass die Bildgebungsuntersuchung, die jetzt positiv war, aber auch die Worte von Torben, haben mir geholfen, das jetzt so ein bisschen anders einzuordnen, würde ich sagen.
Ja, ich hoffe auch da draußen, dass euch das geholfen hat, ein bisschen vielleicht aus manchen Situationen den Druck irgendwie rausnimmt.
Genau.
Und wenn ihr sonst mal Erfahrungen mit Tumormarkern gemacht habt, schreibt uns ruhig. Genau. André und ich sind da ja sehr interessiert, was es so für andere Erfahrungen gibt oder ob es auch noch andere Ärzte mit anderen Meinungen gibt. Das wollen wir ja gar nicht verneinen. Wir haben jetzt, ich sag mal, Torben seine Meinung gehört und haben uns daraufhin wieder unsere Meinung so ein bisschen gebildet.
Das ist ja ein Prozess.
Ja.
Ne? Man lernt ja auch. Ne? Also 6, 7 Monate, die ich jetzt dabei bin, du noch viel länger. Und ja, es ist ein Prozess, in dem man selber lernt, worauf man schauen will, und irgendwas rückt dann aus dem Fokus, neue Sachen rücken rein. Ich versuche, meinem Körper immer mehr zu vertrauen, hatten wir ja auch gerade angesprochen, und das ist vielleicht dieses größte Learning auch für mich, nachdem dieses Ergebnis jetzt positiv war, vertraue deinem Körper, denn grundsätzlich geht es mir ganz gut. So,
und ja, das ist ja auch gerade bei mir mit so ein bisschen psychischem Druck gerade, dass ich versuche wirklich händeringend mein Körper wieder aufzubauen.
Deine innere Balance so ein bisschen.
Ja, genau, das Feuer wieder anzukriegen, weil man genau weiß, wie viel das ausmacht. Ne?
Ja.
Also das absolut. Also ich glaube auch Körpervertrauen in den Körper weiterhin irgendwie, ja, diese Spaziergänge, wie gesagt, wir beide Fahrrad fahren und so weiter,
ja,
ein bisschen was hineinstecken, ja, und wenn dann die Blutwerte in Ordnung sind, dann soll man auch davon ausgehen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und dann kann man auch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit spüren im Kopf. Ne?
Genau, dass man nach dieser Schockdiagnose irgendwie einen Weg für sich selber findet, ja, seinen Körper wieder besser einschätzen zu können. So ganz wird es vielleicht nicht mehr so wie früher werden, aber man lernt es zunehmend.
Ja, genau. Also früher hätte man nie drüber nachgedacht, wenn man Kopfschmerzen hat, können das Gehirnmetastasen sein. Ne?
Nein.
Also das habe ich als Gesunder nie gedacht.
Nein.
Das ist jetzt was anderes.
Ja,
ja, wie gesagt, vielleicht hat dem einen oder anderen die Folge geholfen.
Genau. Ansonsten berichtet von euren Erfahrungen. Also gerne nehmen wir da auch nochmal was auf.
Genau, oder machen noch eine neue Folge. Vielleicht sind auch diese ganzen Werte, die wir jetzt besprochen haben, in der 100. Folge schon total überarbeitet, ne?
Genau.
Wer weiß es.
Wer weiß, was kommt, ne? Das ist ja so dynamisch, wie sich zuletzt alles entwickelt.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das Ergebnis für mich jetzt, und mir hat die Folge geholfen und auch zumindest das Ganze nochmal einzuordnen.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal, André.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war Krebs. Was nun?
Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.